Ich wünsche euch allen von Herzen ein gutes neues Jahr und Gottes reichen Segen. So ein neues Jahr, gell? Okay, es ist nur ein Datum. Aber doch, ich glaube, es macht etwas mit uns. So ein neues Jahr ist noch so unverbraucht. Abgesehen natürlich von der Tragödie in Crans-Montana und auch sonstigen Ereignissen. Aber ich meine, so persönlich glaube ich und hoffe es für uns, für die meisten von uns, es ist noch so unverbraucht. Es liegt noch so wie ein unbeschriebenes Blatt vor uns. So ein neues Jahr hat so viel Potenzial für Neues. Wir können da so viel Neues hineindenken. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben keine Ahnung, wie es wird. In der Tendenz, wenn das letzte Jahr eher schwierig war, so hoffen wir, dass das neue Jahr, dass da wirklich alles neu wird, oder? Wenn das letzte Jahr ein tolles Jahr war, dann hoffen wir, dass es beim Alten bleibt. Nun, gell, in Bezug auf unsere Gemeinde, da wird in der Tat vieles neu. Pascal wird schon im Februar in sein Sabbatical verreisen. Ab Sommer gibt's von den Stellenverteilungen einige Veränderungen. Der Visionsprozess ist nach wie vor im Laufen und wird auch schon laufend umgesetzt. Und so ist diese Jahreslosung in verschiedener Hinsicht treffend. Sie will uns Hoffnung vermitteln. Und ich lese es noch einmal in einer anderen Übersetzung. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Genau. In unserer Gesellschaft herrscht so die grundsätzliche Meinung, was neuer ist, ist besser. Wir sind, also das sage nicht ich, das sagen die Soziologen, die uns so beobachten. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wir sind geprägt vom Fortschritt. Oder in den letzten paar hundert, mindestens Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, hat uns dieser Fortschritt, der laufende Fortschritt geprägt. Und also wir kennen das von unserem Alltag, oder? Das neue Handy ist besser als das alte. Es kann mehr, es ist dünner, braucht weniger Akku, zumindest wenn man so in Kategorien von Smartphone denkt. Der neue Fernseher, oder der alte Fernseher, der war HD. Und der neue Fernseher, der ist Ultra HD. Also, ja. Ich meine, auch wenn man diese Begriffe nicht versteht, so geht es jedenfalls mir, man sieht doch den Unterschied. Das Bild ist schärfer. Der Computer ist schneller. Das Auto braucht weniger Sprit. Und so hat sich in uns dieser Glaube festgesetzt, das Neue ist besser. Und das glauben wir selbst dann, wenn es gar nicht stimmt. Denn nicht alles, was neuer ist, ist besser. Die begehrteste, weil in Fachkreisen ist man sich einig, beste Geige der Welt, das ist die Lady Blunt, eine Stradivari aus dem 18. Jahrhundert. 1721 wurde sie gebaut. Wurde als letztes verkauft für 11,6 Millionen. Also das muss wirklich eine gute Geige sein und sie ist nicht neu. Ich als Elektrogitarrist, mich interessiert natürlich vor allem die Elektrogitarren, und auch da gilt, die begehrtesten Modelle, das ist eine Stratocaster, Fender Stratocaster. Die begehrtesten Modelle sind aus dem Jahr 1954. Das ist eigentlich kurz nach der Erfindung der Elektrogitarre. Also offensichtlich auch da. Ich glaube, dass einerseits hängt das mit Holz zusammen, das einfach besser klingt mit der Zeit. Deshalb sind alte Instrumente besser. Ein Wein, wenn er gut gereift ist, wird er auch besser. Da ist auch der Alte besser als der Junge. Und gell, nicht jedes Gesetz, nicht jede Mode, nicht jede Strömung ist besser als die Alte. Gewisse Skepsis gegenüber Neuem ist also durchaus angebracht. Schließlich hat sich das Neue noch nicht bewährt. Und gell, das ist etwas, was mich in letzter Zeit sehr, sehr beschäftigt. Vieles von dem Neuen, gerade in der Technik, ist deutlich kurzlebiger als das Alte. Also ich musste meinen Rasierapparat ersetzen, weil der Rasierkopf, da gab's keinen neuen mehr, so etwa nach 7 Jahren. Mein Großvater hat sein Rasierapparat etwa 30 oder 40 Jahre gebraucht. Wenn nun in unserem Vers angekündigt wird, dass alles neu wird, dann stößt dieses Neu vermutlich auf so 2 grundsätzliche Haltungen. Und bitte, das ist keine Wertung, das ist einfach eine Typsache. Manchmal auch eine Frage von der Lebenssituation. Wir sind in gewissen Lebenssituationen sind wir offener für Neues und in gewissen weniger. Aber ich glaube, wir haben so diese 2 Grundhaltungen, wenn es um das Neue geht. So die eine Grundhaltung ist die der Neugier. Eben da ist so der Gedanke, das Neue lässig, das ist cool, das muss besser sein. Lass uns das entdecken. Das ist viel mit Vorfreude, oder? Auf das Neue. Und die andere Grundhaltung ist die der Zurückhaltung. Da denkt man, ui, das Neue, da weiß ich nicht so recht, was auf mich zukommt. Das Neue bedeutet auch, ich muss das Alte hinter mir lassen. Wird das Neue wirklich besser? Ist auch mit Ängsten verbunden. Zu welcher Grundhaltung tendierst du in Bezug auf das neue Jahr, in Bezug auf die Entwicklung unserer Gemeinde, aber von unserem Text her natürlich in Bezug auf diesen neuen Himmel und die neue Erde, die da angekündigt werden? Und gell, in unseren Kreisen geht man oft so selbstverständlich davon aus, dass wir Christen uns alle auf die Ewigkeit freuen. Aber aus der Seelsorge weiß ich, das ist längst nicht überall der Fall. Auch da begegnen Menschen so diesem Neuen, das uns verheißen ist, mit Ängsten und Vorbehalten. Wenn alles neu wird, dann ist dann wichtig zu wissen, ja, wer macht denn alles neu? Und da heißt, sagt er, der auf dem Thron sitzt, ich mache alles neu. Ja, wir erahnen es, gell, dass der auf dem Thron sitzt, dass es sich dabei um Gott handeln muss. Ist es der Vater? Ist es der Sohn Jesus, der auf dem Thron sitzt? In den Kommentaren waren sich die Leute nicht so schlüssig. So zweifelsfrei sagen kann man es nicht. Einigen wir uns darauf, es ist der dreieine Gott. Und das ist derselbe Gott, der schon die erste Schöpfung geschaffen hat. Und diese erste Schöpfung, ich finde, das ist so ein Vers, der mich immer wieder fasziniert. Da lesen wir, wie Gott alles geschaffen hat. Und dann im 1. Mose 1,31 sagt, heißt es, und siehe, es war sehr gut. Es war sehr gut. Und wenn dieser Schöpfergott, der Gott der Liebe neu macht, der schon bewiesen hat, dass er sehr gut schafft, dann dürfen wir vertrauen, dass das Neue wiederum sehr gut wird. Wenn wir unseren Text, den uns Viktor schon vorgelesen hat, vom ersten, also das ist ja der Vers 5 vom 21. Kapitel, wenn wir da vom ersten Vers her lesen, dann erfahren wir auch, was das alles beinhaltet, dieses Neu. Und ich habe das mal so, euch den Text, ihr müsst das nicht lesen können, aber ich sage so diese Dinge, die da gelb angestrichen sind. Wir merken dann nämlich, Gott macht wirklich alles neu. Er macht nicht nur eine neue Erde, sondern auch einen neuen Himmel. Der Himmel, das ist so der Wohnsitz von den Engeln und Dämonen, von den unsichtbaren Wesen. Also auch das wird offensichtlich neu gemacht. Dann wird das Meer steht in der Bibel, das ist so der Ort der Chaosmächte, der anti-wiedergöttlichen Mächte. Das wird nicht mehr sein. Es wird ein neues Jerusalem sein. Jerusalem, das war der Ort, wo der Tempel war, und der Tempel war der Ort, wo man Gott begegnen konnte. Und dieses neue Jerusalem, das wird eben ganz neu, und da werden wir alle Gott begegnen können, weil er da mitten unter uns wohnt. Und dann wird es in dieser neuen Schöpfung wird es keine Tränen mehr geben. Das ist nicht einfach nur Gölle, oder? Sie die Idee gesehen, kenne ich keine Tränen mehr. Nein, es wird keine Tränen mehr geben. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Alles weg. Gell, das können wir uns gar nicht vorstellen. Weil diese Dinge so stark auch Teil sind von unserem Alltag. Aber das wird es alles nicht mehr geben. Und das wird unglaublich schön. Gott macht alles neu. Ich mache alles neu. Jetzt bezüglich der Art und Weise, wie Gott dieses Neue schafft, da gibt es in der Theologie so einen Disput. Die einen verstehen das so, dass Gott diese jetzige Schöpfung, also jetziger Himmel und Erde, ganz auflöst. Ich weiß nicht, ob es dann in einem schwarzen Loch verschwindet oder wie das zu und her gehen soll. Wenn wir so vom Bild her, vom Bau her kommen, das Alte abreißen und ein Neues bauen. Das kennen wir ja in Pfäffikon, gell? Da ist im Moment, wird unglaublich viel abgerissen und dann wird Neues gebaut. Also baut Gott so diese neue Schöpfung? Also dass er dann wieder aus dem Nichts sozusagen eine neue Schöpfung schafft. Für mich ist so ein Vers, der auf das hinweist, ist in einer Endzeitrede von Jesus, Markus 13, 24 und 25. Da sagt Jesus, wenn diese schrecklichen Tage endlich vorüber sind, wird sich die Sonne verfinstern, der Mond wird nicht mehr leuchten, die Sterne werden vom Himmel stürzen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Das klingt für mich so ein wenig nach Abrissbirne. Genau. Dann die anderen Theologen, die verstehen das so, dass Gott die Welt erneuern wird, indem er einfach so die Ungerechtigkeit und Unheiligkeit aus der Schöpfung entfernt und das gerechte, heilige, also so den Himmel und die Erde neu sozusagen wiederherstellt. Diese Theologie ist sehr stark auch jetzt in den letzten Jahren aufgekommen, so im Zusammenhang mit dem Umweltschutz. Also die machen eigentlich denen, die sagen, Gott reißt alles ein, machen sie den Vorwurf, ja, ihr tragt keine Sorge zur Schöpfung, oder? Ihr lebt so nach dem Motto, rodet den Wald, Jesus kommt bald. Und aber sie sagen, ja, nein, Gott schafft eigentlich mit uns jetzt schon an der neuen Schöpfung. Und da auch das hat so seine Hinweise, die durchaus bedenkenswert sind. Dieses Kenos, das griechische Wort, das für neu steht in unserem Text, bezeichnet eigentlich eher so die Renovation, also so das Neuwerden. Und im Römer 8, Verse 18 bis 25, da lesen wir davon, dass die Schöpfung erlöst wird. Also auch das ist eher so, dass man mit dem Bestehenden weitermacht. Also ich war früher ganz fest davon überzeugt, also Gott reißt ab und baut aus dem Nichts Neues. Und ich habe dann diese neuen Gedanken gelesen und habe sagen müssen, ja, die haben auch was für sich. Aber im Moment bleibe ich immer noch bei meiner alten Überzeugung. Aber eigentlich wie auch immer es werden wird, Gott schafft das Neue und das Neue, und da sind sich beide Parteien einig, das Neue, es wird sehr gut. Auf das können wir uns freuen. Das ist deshalb eine Verheißung, etwas Gutes. Und dann heißt es, siehe. Gell, so Neues und Veränderungen, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Endzeit, das ist nicht immer nur angenehm. Und da macht uns die Bibel, verhehlt uns das nicht. In der Urgeschichte, als die Israeliten aus Ägypten auszogen, um in das neue Land, in das verheißene Land zu gehen, da zogen sie auch mal zuerst durch die Wüste. Okay, sie haben das dann noch unnötig verlängert, weil sie ungehorsam waren, aber es ging durch die Wüste. Und das ist so ein Muster, das sich immer wieder durchzieht. Jesus wurde nicht direkt in den Himmel aufgefahren, sondern er ist zuerst gestorben, er ist zuerst ins Reich des Todes abgestiegen und dann auferweckt und in den Himmel aufgefahren. Und ich glaube, also wenn ich die Offenbarung lese, dann kommt mir dieses Muster immer wieder in den Sinn. Denn wenn wir die ganze Offenbarung lesen, eben nicht nur Kapitel 21, sondern eben auch all diese Kapitel zuvor, dann werden wir feststellen, da kommt noch einiges Schwieriges auf uns zu. Da ist immer wieder die Rede von Verfolgung und Nöten und Katastrophen. Ja, es ist nicht nur einfach. Als ich noch Pastor in Liestal war, da haben wir die Umgebung der Gemeinde und von unserem Wohnhaus haben wir neu gemacht. Und dazu haben wir das Alte einfach mal, also das war das Alte, so hat es am Anfang ausgesehen. Und dann haben wir das einfach mal die Pflanzen ausgerissen, die Wege aufgepickelt und so weiter. Und wir konnten nicht immer dran sein, weil mein Hauptberuf war ja nicht den Garten neu machen, sondern Pastor zu sein. Wir konnten nicht immer dran sein und so hat's über Wochen dann sehr übel ausgesehen da in unserem Garten. Es war eben wüst und leer, hebräisch Tohu Wabohu. Und so für mich die Spitze von der Dramaturgie in dem Ganzen war, wir haben dann eine Nachbarin kennengelernt. Und dann hat sie uns gefragt, ja, wir haben gesagt, wir sind die Neuen. Und sie hat uns dann gefragt, ja, wo wohnt ihr dann? Haben wir es ihr beschrieben. Dann hat sie gesagt, das ist da, wo der Garten so übel aussieht. Aua, das war ein Stich ins Herz eines ehemaligen Landschaftsgärtners, gell? Und ich kann euch sagen, in dieser Phase habe ich manchmal gezweifelt, ob wir das schaffen, ob wir nicht ein zu großes Projekt angerissen haben, ob es gut kommt. Und manchmal habe ich wirklich bereut, dass ich überhaupt damit angefangen habe. Also es gibt Zeiten des Zweifels. Es ist dann doch noch einigermaßen gut rausgekommen. So hat es dann am Ende ausgesehen. Gell, in solchen Zeiten kann man ins Zweifeln kommen, ins Hadern kommen. Von den Israeliten in der Wüstenwanderung, die waren noch gar nicht so lange unterwegs, oder? Haben sie sich schon nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurückgesehnt. Gell, wenn's schwierig wird, dann verklärt man auch die Vergangenheit. Ich meine, sie waren immerhin in Ägypten, wurden sie versklavt und ausgenutzt. Plötzlich sieht man nur noch das Schöne aus der Vergangenheit. Wir dürfen nicht vergessen, dass die ersten Leser vom Buch der Offenbarung, das waren Christen, die verfolgt wurden. Viele von ihnen wurden umgebracht auf grausame Art und Weise. Also das war schwierig für die. Diese Zeit, bis es dann wirklich neu wird. Und dann ist es unglaublich wichtig, dass wir in solchen Momenten, wo es schwierig ist, ist es wichtig, dass wir Acht geben, worauf wir sehen. Wir wissen das schon vom Straßenverkehr, gell? Du fährst dahin, wo du hinschaust. Und deshalb ist es so wichtig, schauen wir dann auf das Chaos, auf die schwierigen Umstände, auf Verfolgung? Oder schauen wir auf Jesus und das, was er uns verheißt? Das siehe in unserem Text. Ihr habt's gemerkt, wenn ihr die Übersetzung, die uns Viktor vorgelesen habt, mit derjenigen von mir verglichen habt, dieses Siehe, da geht's gar nicht so sehr ums Sehen. Das ist eher so wie, hey, pass mal auf, jetzt kommt etwas Wichtiges, so. Und trotzdem habe ich jetzt etwas missbraucht, wenn ich so diesen Predigteil mit Siehe überschrieben habe, aber, trotzdem stimmt's. Es ist so wichtig, worauf wir sehen, dass wir nämlich zu Jesus aufsehen. Und da gibt's eine schöne Stelle im Hebräer 12, 1 bis 2. Da heißt's: Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf. Also auch da wird wieder ein Kampf beschrieben, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Es ist so wichtig, dass wir in diesen Übergangszeiten zu Jesus aufschauen. Er ist der, der uns führt. Er ist der, der uns in die Vollendung unseres Glaubens führt. Er ist der, der uns dahin bringt, wo der neue Ort ist, oder wo es keine Tränen, kein Schmerz, kein Leid mehr gibt. An anderen Stellen in der Bibel, zum Beispiel Jesaja 2,4, da heißt es, das wird der Ort sein, wo Schwerter zu Pflugscharen umgebaut wird, weil es keinen Krieg mehr gibt. Es wird der Ort sein, wo wir keine Angst vor Raubtiere haben müssen, denn sogar der Löwe wird Veganer, frisst Gras und das Kind kann neben der Schlange, neben der Giftschlange spielen, es macht ihm nichts, weil nicht keine Gefahr mehr da ist. Ich finde das unglaublich schöne Visionen, schöne Bilder von dem, was uns erwartet. Also wohin siehst du im Chaos, wenn da Zweifel aufkommen? Wohin siehst du, wenn es anders kommt, als du es dir vorstellst? Wohin siehst du, wenn es schwierig und notvoll wird? Der dreieine Gott, der auf dem Thron sitzt, der die Herrschaft ausübt über diese Schöpfung, der spricht zu dir, siehe, ich mache alles neu. Und das gibt Hoffnung. Eine Hoffnung, die nie vergeht. Eine Hoffnung, die Leid und Tod übersteht. Und an dieser Hoffnung können wir uns festhalten. Die gibt uns Halt. Natürlich bezieht sich diese Hoffnung auf diese Endzeit, die in der Offenbarung ausführlich beschrieben wird. Und sie will uns Kraft geben in den Geburtswehen dieser neuen Schöpfung. So beschreibt es, als Geburtswehen beschreibt es der Römer 8. Aber ich glaube, das dürfen wir so nehmen, das gilt auch für dieses neue Jahr. Gott führt dich in dieses Neue hinein. Und wir dürfen hoffnungsvoll in dieses neue Jahr gehen. Das gilt auch für das Neue in der Entwicklung unserer Gemeinde. Ja, er ist der, der uns führt. Wir erwarten ja, dass er uns so aufstellt, wie es seinem Willen entspricht. Und auch da dürfen wir vertrauen, er ist es, der Neues schafft. Das Neue schafft, das hier entsteht. Deshalb, was auch immer auf dich zukommt, gerade wenn Dinge kommen, die du nicht verstehst, die du nicht einordnen kannst, wenn Schweres auf dich zukommt, Schwierigkeiten, Umwege, vielleicht auch Anfeindungen, dann blicke auf Jesus. Blicke auf den dreieinen Gott, denn er macht alles neu und er führt dich dahin. Ich bete. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du der Gott bist, der uns nicht einfach nur so durchträgt, dahin vegetieren lässt, sondern der uns eine Perspektive schenkt auf etwas Neues, auf etwas Perfektes, auf etwas Heiliges, auf eine Existenz, die nichts Schwieriges mehr beinhalten wird. Ich danke dir, dass du uns eine Zukunft verheißen hast, auf die wir uns freuen können. Und so bitte ich dich, Herr, du kennst uns, du weißt, in welchen Lebenssituationen wir uns befinden. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns immer wieder diesen Blick zu dir und auf diese Verheißung hin ausrichtest. Dass sie uns Kraft gibt, wenn wir finstere Momente im Leben haben. Damit sie uns führt, wenn wir vielleicht orientierungslos sind, dass wir immer wieder unseren Blick zu dir erheben können. Wir danken dir dafür. Amen.